Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Es passieren aktuell krasse Dinge auf dem Automarkt. Ich habe mir echt die Augen gerieben. Hier zunächst mal die Themen in der Übersicht. Gewinner und Verlierer des Jahres. Knackpunkte zur neuen Kaufprämie. Rabattschlacht trotz Förderung. Einigung im Zollstreit. BYD erhöht Garantie. Kia EV2 vorgestellt. Neuer Volvo EX60. ADAC Wintertest. 39 Cent Aktion und R-Königschau. Gewinner und Verlierer des Jahres. Im vergangenen Jahr war fast jeder fünfte Neuwagen in Deutschland ein E-Auto. Allerdings hatten wir in der letzten Sendung auch berichtet, dass die insgesamt ca. 545.000 E-Autos in 2025 deutlich unter den ursprünglichen Zielen der Autoindustrie lagen. Dank abgemilderter EU-Vorgaben konnten die Hersteller deutlich Tempo rausnehmen. Die ursprünglich angekündigte Rabattschlacht blieb aus oder beschränkte sich auf einzelne punktuelle Aktionen. Insgesamt fehlen herstellerübergreifend 2025 ca. 5 Gramm CO2 pro Kilometer zur Zielerfüllung. Das sind ca. 4-5% Abweichung nach oben. Heute habe ich noch ein paar Zahlen für euch, wie stark die einzelnen Hersteller das Thema Elektromobilität in Deutschland besetzen oder eben auch nicht. In der Grafik sehen wir zunächst die absolute Anzahl der neu zugelassenen E-Autos, ganz grob eine Einordnung der Relevanz des jeweiligen Herstellers. Daneben eine Prozentangabe, wie viel Prozent E-Autos der jeweilige Hersteller 2025 in seinem Angebot in Deutschland verkauft hat. In der rechten Spalte daneben gibt es zum Vergleich den jeweiligen Vorjahreswert. Die Farbe soll grob signalisieren, ob sich der Hersteller bei seiner internen E-Auto-Quote verbessert oder verschlechtert hat. Ganz oben, zunächst unspannend, stehen natürlich die Marken mit 100% E-Auto-Anteil, also Polestar, Smart, Tesla und XPeng. Dann kommen mit Leap Motor und Great Wall Motors zwei chinesische Marken mit sehr hohen E-Auto-Anteilen, beide aber leicht rückläufig. Dahinter wird es dann schon spannend. BYD hat seinen Absatz in Deutschland zwar um ein Vielfaches gesteigert, aber es gab einen Strategiewechsel von nahezu 100% E-Auto hin nur noch zur Hälfte E-Autos. Ähnlich bei MG, hier ging es grob runter von 2/3 auf 1/3. Vor allem bei BYD hat man sehr stark auf Plug-in-Hybride gesetzt. Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Letzte Woche sickerte durch, dass die EU jetzt auch Zölle auf Hybridfahrzeuge aus chinesischer Produktion erwägt. EU-weit ist der Absatz von chinesischen Hybrid-Pkw gegenüber dem Vorjahr um 155% gestiegen. Zum Vergleich lag der Anteil bei E-Autos aus China nur bei 12%. Man könnte also sagen, dass die Zölle gegen chinesische E-Autos bereits Wirkung zeigen und die Hersteller auf Plug-in-Fahrzeuge ausweichen. Am Mittwoch gab es dann aber direkt ein offizielles Dementi von der EU zu solchen Zöllen. Zurück zur Tabelle. Im Mittelfeld haben sich nahezu alle Hersteller deutlich verbessert. Porsche von 20 auf fast 32% E-Autos. Dann kommen Kia und Hyundai, beide auch im Vorjahr dicht beieinander und beide deutlich gesteigert auf 25-27%. Dann Skoda fast verdoppelt, der Elroq zeigt Wirkung. Wenn euch das Modell interessiert, dann schaut euch gerne noch meinen Praxistest von letzter Woche an. Hier ein kurzer Teaser. Welches ist der beste YouTube-Kanal für E-Autos in Deutschland?
Laut ChatGPT, ein beliebter YouTube-Kanal für E-Autos in Deutschland ist Next Move, der umfassende Tests und Informationen zu Elektrofahrzeugen bietet.
Auch Renault hat sich verdoppelt. Hier war es vor allem der neue R5, der alleine knapp 3/4 der E-Auto-Zulassungen bei Renault auf sich verbuchen konnte. BMW stabil, nur leicht verbessert, weil letztes Jahr schon gut unterwegs. Cupra hoch von 12-20%, hier hat der Tavascan den Boost gebracht. Auch Audi fast verdoppelt, A6 und Q6 e-tron fast gleich auf und beide vor dem Q4. Einen richtig großen Sprung gab es bei Ford, E-Auto-Anteil fast vervierfacht. VW steigt von 11,6 auf 18%, auch bei Opel kommt man wie Ford von 5%, schafft es aber nur auf 13,5%. Mercedes stagniert bei 13% E-Autos. Die Marken Volvo und Nissan schwächeln und verschlechtern sich leicht, Nissan auf sehr niedrigem Niveau. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Top 20 beliebtesten Pkw der Deutschen, jetzt aber unabhängig von der Antriebsform. Das heißt, das Ranking läuft auf der Modellebene und wir schauen trotzdem auf die E-Auto-Anteile. Die ersten drei Plätze gehen an VW, allerdings ohne E-Autos. Das heißt, bei genauer Betrachtung hat irgendwo noch ein E-Golf rumgestanden, der im vergangenen Jahr erstmals zugelassen wurde. Spannend ist auch eine Listung von genau einem vollelektrischen VW Tiguan beim Kraftfahrtbundesamt. Da war wohl jemand derzeit etwas voraus. Nennenswerte E-Auto-Anteile gibt es dann auf Platz 4, 14% aller Opel Corsa waren elektrisch, beim BMW X1 waren es 40%, weiter geht es auf Platz 9 beim 5er BMW mit knapp 28% Elektroanteil. Beim Audi A6 36,7%, auf Platz 12 Opel Astra hier 6% elektrisch, beim Mini fast jeder zweite mit 44,7%, dann schon der ID.7, Deutschlands meistverkauftes E-Auto, auf Platz 17 die E-Klasse von Mercedes mit 16,5% EQE, dann Platz 18 der VW ID.3. Knackpunkte zur neuen Kaufprämie. Das dominierende Thema der Woche ist das Comeback der Kaufprämie. Am Montag gab es dazu von uns ein extra Video. Hier nochmal die wichtigsten Eckpunkte im Schnelldurchlauf. Gefördert werden nur Neuwagen und nur Privatkunden, egal ob Kauf oder Leasing. Die Haltedauer beträgt 36 Monate und alle E-Autos sind förderfähig. Es gibt keine Preisobergrenze und keinen Ausschluss chinesischer Fahrzeuge. Die Fördersumme ist gestaffelt und an das zu versteuernde Jahreseinkommen des Haushaltes gebunden. An dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis der Begrifflichkeit zu versteuerndes Einkommen. Am einfachsten ist dafür der Blick auf den Bescheid zur Einkommenssteuer. Dort gibt es zum einen die Position Gesamtbetrag der Einkünfte. Diese Zahl ist nicht relevant, denn davon gibt es noch verschiedene Abzüge, zum Beispiel Sonderausgaben wie Vorsorgeaufwendungen oder auch Kinderfreibeträge. Es folgt dann die Zeile zu versteuerndes Einkommen. Und dieser Betrag kann je nach persönlicher Situation auch mal 40.000 Euro geringer sein als die gesamten Einkünfte. Das heißt, je nach Anzahl der Kinder kann man auch mit 130.000 Euro Gesamthaushaltseinkommen noch förderfähig sein. Insofern ist es aus meiner Sicht keineswegs ein Programm für Geringverdiener, die sich eh keine Neuwagen leisten können, wie viele von euch geschrieben haben. Besonders Familien haben hohe Einkommensgrenzen, weil Kinder ja quasi dreifach angerechnet werden. Also erstens bei den Freibeträgen, die das relevante zu versteuernde Einkommen deutlich mindern. Zweitens durch das erhöhte Limit in den Förderkriterien. Und auch die maximale Fördersumme gibt es ja nur bei mindestens 2 Kindern unter 18 Jahren. Aktuell noch ungeklärt ist nach meiner Einschätzung die Betrachtung der Förderfähigkeit von jungen Erwachsenen, die im Haushalt der Eltern leben und sich selbst ein E-Auto kaufen wollen. Die finale Förderrichtlinie und die Öffnung des Antragsportals wird für Mai erwartet. Anträge sind dann rückwirkend für Erstzulassung ab dem 1. Januar 2026 möglich. Unter dem Video vom Montag gab es jede Menge Kommentare, überwiegend kritische Kommentare. Aus meiner Sicht darf man das Förderprogramm aber auch nicht überbewerten. Denn beim letzten Förderprogramm, dem Umweltbonus, war lange Zeit nahezu jedes Auto in Deutschland und jeder Antragsteller beliebig oft förderfähig. Also fast alle Autos wurden mit Förderung verkauft. Jetzt ist das anders. Circa 2/3 der Neuzulassungen sind ja sowieso gewerblich. Dort gibt es andere Anreize, aber keine direkte Kaufprämie. Der private Sektor ist im Neuwagenbereich mit circa 1/3 deutlich kleiner. Und bisher sind dort vermutlich viele Kunden, die gut oder sehr gut verdienen. Ich schätze also grob, dass die aktuelle Zielgruppe der neuen Förderung bisher nur etwa 15-20% der Neuzulassungen ausgemacht hat. Dieser Anteil soll jetzt natürlich wachsen und damit auch die Gesamtzahl der Neuzulassungen. Bedenken muss man auch, dass der Förderhebel im Leasing deutlich höher ist als bei Kauf. Bei einem 3-Jahres-Leasing kann die Förderung bei Kleinstwagen im Extremfall sogar eine 100% Förderung ausmachen. Kritische Stimmen kommen aus dem Lager der Leasinggesellschaften. Hier befürchtet man weiter zunehmenden Preisdruck auf Gebrauchtwagen und damit Restwertverluste im Leasingbestand. Die politische Unterstützung richtet sich natürlich indirekt an die Autoindustrie, deswegen werden ja auch nur Neuwagen gefördert. Vielfach geäußert wurde übrigens auch die Befürchtung, die Hersteller würden die Förderung in die Preise mit einpreisen. Bei der letzten Förderung war das ja oft der Fall. Aktuell sehe ich die Gefahr allerdings nicht, eher das Gegenteil. Zum einen wegen der eingeschränkten Zielgruppe. Eine Preiserhöhung würde ja alle Kunden treffen und den Absatz außerhalb des Förderprogramms einbremsen. Zum anderen werden jetzt im wahrsten Sinne neue Käufer auf den Neuwagenmarkt gespült, um die es sich lohnt zu kämpfen. Denn wir erinnern uns, was die CO2-Vorgaben für Neuwagen angeht, ist die Branche im letzten Jahr grob 5% ins Minus gerutscht. Dieser Rucksack aus dem Vorjahr muss in den kommenden beiden Jahren noch ausgeglichen werden. Und wie der Markt reagiert, das sehen wir im nächsten Thema. Rabattschlacht trotz Förderung. Einige Beispiele hatten wir letzte Sendung schon gezeigt. VW als deutscher Hersteller war ganz sicher vorab informiert und hat bereits vor Bekanntwerden der Förderung seine hauseigene ID-Kaufprämie auf 4.000 bis 5.000 Euro aufgestockt. Die Marke Cupra hat jetzt nachgezogen mit Rabatten in gleicher Höhe auf die Modelle Born und Tavascan. Bei Dacia war man vermutlich nicht involviert und hatte intern vermutlich mit einem Ausschluss von Fahrzeugen aus chinesischer Produktion gerechnet und deswegen vorab schon eine 5000 Euro Rabattaktion für den Spring gestartet. Und der Umstand, über den ich in der letzten Sendung noch spekuliert hatte, ist tatsächlich eingetreten. Das Auto ist förderfähig und rutscht im Listenpreis der Basisversion bei voller Förderung sogar auf 5.900 Euro und im Dreijahresleasing sind auch hier Konditionen darstellbar, bei denen am Ende sogar noch Geld übrig bleibt. Und trotz entsprechender Klausel im Kleingedruckten hat Dacia den Rabatt nicht sofort gestrichen oder gekürzt, sondern verkauft erstmal weiter. Man will den Händlern eine Woche Vorwarnzeit geben, bevor man die Aktion einstellt. Inzwischen wurde bekannt, dass die Aktion voraussichtlich bis Ende Februar laufen soll. Noch krasser ist die Aktion bei Citroën auf alle E-Fahrzeuge. Und hier zeigt sich sogar ein gegenteiliger Effekt zum Thema Förderung einpreisen. Denn je höher die Förderung, umso höher der vom Hersteller gewährte Rabatt. Citroën verdoppelt die Förderung und gibt maximal 6.000 Euro zusätzlichen Rabatt. Allerdings nicht ohne Nachweis. Es gelten die gleichen Spielregeln wie im Förderprogramm. Dazu heißt es wörtlich im Kleingedruckten, hierfür muss der Kunde bei Kaufvertragsabschluss dem Händler die gleichen Nachweise vorlegen wie bei der staatlichen Förderprämie. Also die letzten beiden Steuererklärungen. Rein technisch ist es natürlich absolut nachvollziehbar, weil der Zuwendungsbescheid für die Förderung ja erst viele Monate nach einer verbindlichen Bestellung beim Kunden eingeht und somit nicht als Nachweis taugt. Für den Hersteller ist das natürlich super, wenn er jetzt auf einmal Einblicke in die finanzielle Situation des Kunden bekommt und seine Rabatte individuell staffeln kann. Für den Autohandel ist das absolutes Neuland, dem Kunden ins Portemonnaie schauen und das nehmen, was zu holen ist, um möglichst viele Autos abzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Modell noch Nachahmer findet. Die Basisversion des EC3 rutscht damit auf 7.990 Euro in Verbindung mit der maximalen Förderung. Und wer die Kohle nicht auf dem Konto rumliegen hat, bekommt hier sogar noch eine 0% Finanzierung. Und auch das ist ja nochmal ein zusätzlicher versteckter Rabatt. Als Marktbeobachter reibe ich mir da verwundert die Augen, gerade wenn man bedenkt, mit welchen minimalen Pseudorabatten oder fast schon Abwehrangeboten das Modell zum Marktstart eingepreist wurde. Die neue Förderung könnte also tatsächlich eine echte Initialzündung für eine krasse Rabattschlacht im Autohandel sein. Hier werden neue Kunden auf den Neuwagenmarkt gespült, die sich in der Vergangenheit eher an Gebrauchtwagen orientiert haben. Und das war's noch nicht beim Thema Rabatte. Auch bei Ford heißt es 5.000 Euro Bonus für alle, zusätzlich zur staatlichen Förderung. Den Rabatt gibt es für alle E-Autos und zwar unabhängig davon, ob man einen Anspruch auf eine staatliche Förderung hat. Bei Toyota bewirbt man eine sogenannte Deutschlandprämie von bis zu 12.300 Euro in Verbindung mit einem Leasingvertrag. Habt ihr noch anderswo besonders attraktive Angebote bekommen oder gesehen? Dann schreibt's doch mal zum Mitlesen für alle in die Kommentare. Einigung im Zollstreit. Lange wurde ermittelt, lange wurde gerungen. Im Oktober 2024 verkündet die EU schließlich die Einführung von Extrazöllen auf E-Autos aus chinesischer Produktion. Die Höhe der Zölle war herstellerindividuell gestaffelt und reichte bis zu 35% zusätzlich zu dem bereits erhobenen 10% Standardzoll. Besonders Deutschland hatte sich ja wegen der engen Partnerschaften der heimischen OEMs mit den chinesischen Herstellern auf politischer Bühne öffentlich gegen die Einführung der Zölle positioniert, scheiterte am Ende aber mit dieser Position auf EU-Ebene. Auch von chinesischer Seite gab es deutliche Missfallensbekundungen. Einige Hersteller kündigten an, gerichtlich gegen die neuen Zölle vorzugehen. Befürchtet wurde außerdem, dass die E-Auto-Zölle die Initialzündung für einen eskalierten Handelsstreit mit China werden könnten. Dem war aber nicht so. Denn Peking und Brüssel blieben beim Thema miteinander im Gespräch. Bereits im April 2025 vermeldete das Handelsblatt deutliche Signale für eine Annäherung im Zollstreit. Zuletzt wurde es ruhiger beim Thema und es war durchaus überraschend, dass die EU vergangene Woche eine Einigung verkündete. Wörtlich heißt es auf der Homepage, die Kommission veröffentlicht Leitlinien zur Vorlage von Preisverpflichtungsangeboten für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge aus China. Auf Deutsch, man hat sich auf Mindestpreise verständigt. Mindestpreise heißt jetzt aber nicht, dass man sich pauschal auf irgendeinen Mindestpreis verständigt hat und jetzt keine Kleinwagen mehr aus China kommen, weil die billiger sind, sondern um der Sache gerecht zu werden, ist die Einigung deutlich komplexer. In der Praxis muss quasi für jedes Modell entsprechend des von der EU vorgestellten Leitfadens eine eigene Preisliste beantragt und im Zweifel auch verhandelt werden. Im Kern steht die Regelung auf zwei Säulen. Zum einen muss das Modell in der EU ca. so viel kosten, als würde der Zoll weiterhin bestehen. Zum zweiten muss der Preis auf Niveau eines vergleichbaren in der EU produzierten Fahrzeugs liegen. Auch die unterschiedlichen Ausstattungslinien und Antriebsvarianten werden berücksichtigt. Es gibt aber auch noch weitere Faktoren. So sollen auch Zusagen zu Investitionen in der EU oder eine Begrenzung der Exporte positiv angerechnet werden. Der entscheidende Unterschied liegt also darin, dass der Zoll wegfällt oder es konkret zu benennen, der Betrag wandert aus der EU-Kasse in die Marge des chinesischen Herstellers. Wie komplex das Verfahren ist, zeigen einige Auszüge aus dem Leitfaden der EU, hier einige Passagen automatisch übersetzt. Je begrenzter die Vielfalt an Modellen und Konfigurationsmöglichkeiten ist, desto praktischer ist die UT. UT steht für das Preisgarantieangebot des Herstellers. Mit Blick auf lokale Vertriebsgesellschaften heißt es, zu diesem Zweck muss der verbundene Importeur die tatsächlichen Vertriebs- und Verwaltungskosten nachweisen und eine angemessene Gewinnspanne vorweisen. Unter Komplexität der Vertriebskanäle heißt es zum Beispiel, eine vergleichsweise einfache Unternehmensstruktur und eine unkomplizierte Organisation der Vertriebskanäle vereinfachen die Ermittlung des Nettoverkaufspreises erheblich. Und natürlich gibt es umfangreiche Transparenzpflichten. Dazu heißt es zum Beispiel, die Kommission muss in der Lage sein, die Einhaltung durch das Unternehmen effektiv zu überwachen und zu überprüfen. Zum Beispiel durch Zugänglichkeit und Transparenz des Buchhaltungssystems und der Geschäftsdokumentation des Unternehmens. Besonders spannend wird aus meiner Sicht die Regulierung im Leasing, weil es hier ja keinen Kaufpreis gibt, der mit dem Endkunden vereinbart wird. Hier könnte das System über Restwertkonstrukte oder Rücknahmeverpflichtungen möglicherweise ausgehebelt werden. Zumindest macht es eine Überwachung nicht einfacher. Regulatorisch also ein dickes Brett, aber nach meinem Verständnis müssen die Hersteller diesen Weg nicht gehen und könnten auch weiter Zoll bezahlen, was aber wohl kaum jemand tun wird. Insgesamt ist das Medienecho, sagen wir mal, durchwachsen. So schreibt Franz Rother für Edison, für Verbraucher ist das eine schlechte Nachricht. Der Stern titelt, so besiegelt die EU das Scheitern ihrer Zollpolitik. Ich würde mal sagen, 2:0 für China. Statt Zoll gibt es jetzt satte Margen und aus Deutschland kommt sogar noch eine staatliche Förderung on top. Und ein chinesischer Hersteller legt diese Woche auf anderer Ebene nochmal nach. BYD erhöht Garantie. BYD ist ja einer der wenigen Hersteller, der es schafft, die Batterien für seine E-Autos komplett selbst zu produzieren. Damit hat das Unternehmen einen Großteil der Wertschöpfungskette in der eigenen Hand und man ist zu hohem Maße unabhängig, zumindest wenn man in der vorgelagerten Rohstoffkette einigermaßen stabil aufgestellt ist. Zum Einsatz kommen bei BYD sogenannte Blade-Batterien, also mit LFP-Zellchemie sogenannte Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Diese Zellen sind nicht nur robust und langlebig, sondern kommen auch ohne Nickel und Kobalt aus. Diese Woche verkündete BYD eine Garantieerweiterung für die Batterie auf 8 Jahre und 250.000 Kilometern bei 70% garantierter Restkapazität für alle Modelle. Diese Erweiterung gilt auch rückwirkend für Bestandsfahrzeuge innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums sowie Schweiz und UK. Zur Batterie liefert BYD auch noch ein paar Stressparameter aus dem Prüflabor. Bevor eine Batterie in die Serienproduktion geht, wird sie ja in riesigen speziellen Labors sehr umfangreich getestet. Dort finden natürlich auch sogenannte zerstörende Prüfverfahren Anwendung. BYD schreibt dazu, beim Nageldurchdringungstest blieb die Oberflächentemperatur unter 60 Grad Celsius 10-mal niedriger als bei einer herkömmlichen Batterie. Auf Deutsch heißt das so viel wie, dass bei diesem Test viele Batterien zu brennen beginnen, nicht jedoch die BYD-LFP-Zellen. Darüber hinaus bestand die Blade-Batterie Überladungstests mit bis zu 260% sowie Ofentests bei Temperaturen von 300 Grad Celsius. Und weiter, ebenso zeigte sie hohe Widerstandsfähigkeit in Druckprüfungen, Salzwassertauchtests und Falltests aus großer Höhe. Die erzielten Werte liegen deutlich über den internationalen Sicherheitsstandards. Und zur Lebensdauer schreibt BYD, in umfangreichen Belastungs- und Dauertests hat sich gezeigt, dass die Blade-Batterie mehr als 3000 Lade- und Entladezyklen mit einer Lebensdauer von umgerechnet 1,2 Millionen Kilometern übersteht. Bei Kleinwagen ist die resultierende Kilometerleistung natürlich etwas geringer, aber immer noch deutlich oberhalb der Garantieschwelle. Kia EV2 vorgestellt. Neues Jahr, neue Autos, so auch bei Kia mit dem neuen EV2. Das Auto schließt aus koreanischer Sicht die Lücke zwischen dem Hyundai Inster und dem Kia EV3 und zielt natürlich auf das Volumensegment und die deutschen Wettbewerber ID. Polo und ID. Cross. Geboten wird ein großzügiger Innenraum trotz kompakter Außenmaße, so Kia. Das Fahrzeug ist optional als 4- oder 5-Sitzer verfügbar. Als 4-Sitzer sind die Sitze in der zweiten Reihe einzeln verschiebbar und die Rückenlehnen klappbar. Das Kofferraumvolumen liegt bei 362 bis 403 Litern. Der Frunk bietet mit 15 Litern zumindest Platz für Ladekabel und Kleinkram. Der Antrieb basiert auf der EGMP-Plattform mit 400 Volt und Frontantrieb. Der kleine Akku mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen und 42,2 Kilowattstunden bietet 317 Kilometer Reichweite. Und der große Akku hat NMC-Zellen mit 61 Kilowattstunden für maximal 448 Kilometer. Der kleine Akku ermöglicht im Antrieb mit 108 kW Leistung etwas mehr als der große mit 100 kW. Schnell geladen wird 10 auf 80% in 30 Minuten. Normales Laden erfolgt serienmäßig mit 11 kW oder optional mit 22 kW. Das Auto bietet eine V211-Funktion zum Anschluss von mobilen Verbrauchern. Außerdem ist das Auto komplett bidirektional aufgestellt, jedoch wörtlich in Abhängigkeit von lokalen Gegebenheiten und technischer Infrastruktur. Eine Anhängerkupplung bis 750 kg ist optional verfügbar. Die technischen Daten sind aktuell noch vorläufig. Verkaufsstart soll schon im Februar sein und die Autos werden in der Slowakei produziert und sollen ab April beim Händler stehen. Neuer Volvo EX60. Auch bei Volvo gab es diese Woche noch eine sehr ambitionierte Neuvorstellung. Der neue EX60 schließt eine Lücke in der Modellpalette und ist ab sofort bestellbar. Das SUV ist 4,80 Meter lang und bietet im Kofferraum satte 634 Liter Volumen, der Frunk nochmal 58 Liter dazu. Angeboten werden drei Motorisierungen, jeweils mit drei verschiedenen Batteriegrößen. Die Basis mit Heckantrieb bietet 275 kW und startet bei 62.990 Euro. Der 83 Kilowattstunden Akku bietet hier maximal 740 Kilometer Reichweite. An der Spitze steht ein Allradantrieb mit 500 kW Leistung für den Sprint auf 100 in 3,9 Sekunden. Dank 117 Kilowattstunden Batterie liegt die Normreichweite bei 810 Kilometern und der Preis bei 71.990 Euro. Die Ladezeiten des 800 Volt Systems liegen bei 18 bzw. 19 Minuten für 10 auf 80 mit maximal 370 kW. Der Heckantrieb darf 2 Tonnen ziehen, die beiden Allradvarianten je 2,4 Tonnen. ADAC Wintertest oder genauer gesagt Winterstresstest, wie reisetauglich sind E-Autos für Familien? Insgesamt 14 Modelle hat der ADAC mal wieder in seine Klimakammer gepackt und drei Reichweitenkiller kombiniert, um zu sehen, was am Ende noch übrig bleibt. Getestet wurden Autos, die im ADAC-Ranking bei Familientauglichkeit mindestens den Wert von 3,0 erreichten und zugleich mindestens 500 Kilometer Normreichweite bieten, also vergleichsweise große Autos. Das Ganze dann bei 0 Grad auf der Autobahn. Gefahren wurde Tempo 130, sofern verkehrsbedingt möglich. Das Streckenprofil führte von München nach Berlin insgesamt 580 Kilometer. Das Ganze wurde einmal im realen Verkehr aufgezeichnet und dann 1:1 für alle Autos gleich auf den Prüfstand übertragen. Für erforderliche Ladestops gab es ein Zeitlimit von 20 Minuten. Auf Platz 1 landete der Audi A6 e-tron. Dank Testreichweite von real 441 Kilometern und kurzer Ladezeit reichte nur ein Ladestopp für die Fahrt aus. Schlüssel zum Gesamterfolg war also die Kombination aus Effizienz und hoher Ladeleistung. In den 20 Minuten Ladezeit konnten 300 reale Winterautobahnkilometer nachgeladen werden. Auch dem Smart Hashtag 5 auf Platz 4 reichte ein Ladestopp für die Tour. Den geringsten Testverbrauch zeigte das Model Y trotz Allradantrieb mit 22,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Es benötigte allerdings zwei Ladestops, dies aber nur wegen des Zeitlimits beim Laden. Bei 25 bis 30 Minuten Ladezeit hätte dem Auto ein Stop gereicht, Gesamtplatz 2. Der VW ID.7 Tourer ist beim Verbrauch mit dem Audi und dem Tesla fast gleich auf und schafft es auf Platz 3. Der Hyundai Ioniq 5 landet vor dem Kia EV6, beide hier mit Heckantrieb getestet. Das mit Abstand günstigste Auto im Test war der Skoda Elroq, getestet mit Heckantrieb und großer Batterie, platziert direkt hinter dem Porsche Macan. Die maximale Ladeleistung ist zwar vergleichsweise gering, aber auch die ADAC-Ladekurve bestätigt meine positiven Testeindrücke. Tja, und wo stehen die chinesischen Modelle? Im Test mit dabei war der BYD Sea Lion 7AWD auf dem letzten Platz. Trotz 91 Kilowattstunden Akku war es das Auto mit der geringsten Reichweite in dem Test von unter 300 Kilometern. Der Verbrauch lag bei 35,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Kein anderes Auto lag oberhalb der Marke von 30. Ein Grund könnte hier sein, dass das Auto ja mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien unterwegs ist, die bei vielen Herstellern etwas höhere Temperaturen brauchen, um auch hohe Ladeleistungen zu ermöglichen. Der Energieaufwand für die Vorkonditionierung während der Fahrt ist dementsprechend deutlich höher. Trotzdem schafft das Auto die Route mit zwei Ladestops. Die neuesten Modelle von BMW und Mercedes waren übrigens beim Test noch nicht dabei. Alle Ergebnisse und auch Ladekurven findet ihr im Testbericht des ADAC, Link unter dem Video. 39 Cent Aktion. Auf dem Markt für öffentliches Laden gibt's mal wieder preislich Bewegung und noch dazu in die richtige Richtung. Die TEAG hat diese Woche mal wieder eine 39 Cent Aktion gestartet und diesmal für alle eigenen Stationen. Die Aktion ist zeitlich befristet für 39 Tage, läuft also bis zum 28. Februar. Der Preis ist sowohl über die TEAG App verfügbar, an den meisten DC-Stationen, aber auch ad hoc bei Bezahlung direkt an der Station. Die TEAG betreibt aktuell 258 Standorte, überwiegend in Thüringen und Hessen, darunter auch sehr viele Standorte für schnelles Laden hier in Blau dargestellt. Tja, über den Sinn und Unsinn solcher zeitlich befristeten Aktionen gibt es sicher verschiedene Meinungen. Ob und wie sich solche Aktionsangebote nachhaltig in der Praxis auswirken, dem ist Elva in einer aktuellen Untersuchung gemeinsam mit YouScale nachgegangen. Unter dem Titel Ladepreise als strategischer Hebel werden unter anderem verschiedene Preisaktionen aus den vergangenen Monaten statistisch ausgewertet. Die letzte 39-Cent-Aktion der TEAG im Herbst war dabei lediglich auf 39 ausgewählte Standorte beschränkt. Damals zeigte sich an den Aktionsstandorten eine um ca. 40% gesteigerte Nutzung. Dazu heißt es, am nachhaltigsten profitierten Standorte mit zuvor niedriger bis moderater Auslastung. Interessant ist, dass auch nach der Kampagne die Nutzung auf dem erhöhten Niveau verblieb. Untersucht wurden übrigens auch mögliche negative Auswirkungen auf benachbarte TEAG-Standorte ohne Aktionspreis. Den Link zum kompletten Download findet ihr unter dem Video. Schauen wir noch kurz auf eine zweite Aktion in der Studie. Hier hat der Vattenfall über zwei Wochen Anfang September den Preis für schnelles Laden an über 150 Netto-Standorten auf 35 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Auch hier wurden ca. 40% mehr Ladevorgänge verzeichnet. Konkret heißt es im Report, mehr als 90% der teilnehmenden Sites verzeichneten messbar mehr Ladevorgänge. Rund 60% lagen auch zwei Wochen nach Ende der Aktion noch über dem Ausgangsniveau. Und weiter? Während die stärksten kurzfristigen Effekte sich an Ladepunkten mit niedriger Ausgangsauslastung zeigten, wirkten die Impulse an etablierten Stationen mit zuvor moderater Nutzung nachhaltiger. Wie haltet ihr es eigentlich mit solchen Aktionen? Ist es für euch ein sinnvoller Bestandteil des Wettbewerbs und ihr nehmt es gerne mit? Oder ist es euch zu anstrengend, neue Locations und Anbieter auszuprobieren? Schreibt es doch mal in die Kommentare. R-König-Schau. Daniel sendet Bilder von IONITY in Schweitenkirchen. Geladen wurde ein R-König des neuen XPeng X9 Performance. Die Schriftzüge und Logos am Fahrzeug waren mehr oder weniger gut abgeklebt. Die maximale Ladeleistung wurde bei 37% mit 249 kW fotografiert. Da ist natürlich noch Luft nach oben, das heißt, entweder gab es ein Limit von der Säule oder der Akku war noch nicht ganz auf Temperatur. Das Fahrzeug war unterwegs mit schwedischen Sonderkennzeichen. Und einen habe ich noch, diesmal ein Nutzfahrzeug. Die Bilder stammen von Moni und Walter, die das Auto auf dem Autohof in Gesika in der A44 gesehen haben. Der Ladevorgang war leider schon abgeschlossen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr das Modell erkannt habt. Für heute war's das. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.